Hey Lars, wie ist die Lage?
Der wöchentliche Blick auf Hamburg mit Lars Meyer. Immer zum Wochenende, immer aktuell und immer mit guten Leuten der Stadt.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.
Diese Folge wird präsentiert von GoVote, einer Kampagne zur Stärkung der Demokratie. Das Hamburger Bündnis aus mehr als 100 Organisationen aus Kultur, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Sport und Kirchen, zu denen auch Ahoi Radio und Mensch Hamburg gehören, setzt ein klares Zeichen für gesellschaftliches Engagement und die Bedeutung demokratischer Prozesse. GoVote ist eine Initiative der Alfred-Töpfer-Stiftung. Heute befrage ich den Senator für Kultur und Medien der SPD, Dr. Carsten Broster. Ahoi, Carsten.
Moin, Lars.
Lieber Carsten, nach der Wahl ist vor der Wahl. Niemals hat es irgendwie besser zugetroffen als jetzt in Hamburg. Also die Bundestagswahl liegt hinter uns und noch 2 Tage bis zur Hamburg-Wahl. Reden wir mal kurz über die Bundestagswahl. Wie hast du den Sonntagabend 18 Uhr erlebt, als dann bei der SPD doch eine sehr kleine Zahl dastand bei den Hochrechnungen?
Naja, das war ja auf Bundesebene durchaus zu erwarten, dass so ausging. Und da steckt der Partei auf Bundesebene natürlich auch die Erfahrung von 3 Jahren Ampel, für die man natürlich mitverantwortlich gemacht wird, in den Kleidern. Gleichzeitig war mir aber auch von Tag 1 an und sofort wieder bewusst, dass wir in Hamburg eine andere Situation haben, und habe mich mit großer Freude dann daran gemacht, seit Montag wieder dafür zu werben, dass es hier in Hamburg anders weitergeht und man dieses Gefühl, das man manchmal so haben kann, alle verrückt geworden da draußen, in Hamburg nicht auch noch entwickelt, sondern wir tatsächlich hier weiterhin daran arbeiten, dass das alles geordnet bleibt. Insofern positiv motiviert am Sonntagabend, das hier in Hamburg eine Woche lang ganz anders zu machen, um es danach wieder 5 Jahre weiter ganz anders zu machen.
2 wichtige Personalien haben ein bisschen Schiffbruch erlitten bei der Bundestagswahl in Hamburg. Dorothee Martin und auch Wolfgang Schmidt haben es nicht geschafft. Wie fühlt sich das für dich so an? Siehst du die Kollegen dann leiden oder machst du dir selber Gedanken über dein Schicksal oder bist du wirklich total fokussiert auf die Hamburg-Wahl? Weil du hast ja mit Wolfgang, hast du ja letzte Woche sogar noch eine Veranstaltung gemacht, stehst Dorothee Martin ja auch relativ nah.
Ja, also beide kenne ich gut, mit Wolfgang bin ich eng befreundet und sowas tut natürlich weh und ich finde es vor allem auch schade, weil es einfach 2 Menschen sind, die der Politik im Land sehr gut tun, und bin mir aber auch sicher, dass Menschen, die so mit Leidenschaft und mit so viel Kompetenz Politik machen, auch wieder auftauchen werden und noch dabei bleiben werden, hoffe das zumindest bei beiden auch sehr, aber im ersten Moment ist es natürlich wirklich so ein tief empfundenes Schade und vor allen Dingen, weil es natürlich in der Politik auch immer so Momente gibt, wo man weiß, an denen hat es nun garantiert nicht gelegen, dass es so ausgegangen wie es ist. Gleichwohl wissen wir alle, die wir in der Politik sind, das, was wir machen, machen wir auf Zeit. Und wenn die Wähler sich anders entscheiden, dann machen wir wieder was anderes. Es gibt halt keine Erbhöfe. Das versuchen die jetzt in Amerika einzurichten an der einen oder anderen Stelle, habe ich das Gefühl. Aber zu Demokratien passt das Gott sei Dank nicht. Und ich hoffe sehr, dass beide sich das nicht zu sehr zu Herzen nehmen, sondern ihren Weg in die Politik, in die öffentliche Verantwortung auch weiterhin finden werden. Ich bin mir sehr sicher, wir brauchen sie beide weiterhin. Und wenn ich dabei helfen kann an der einen oder anderen Stelle, tue ich das sicherlich gerne. Und dann gucken wir mal, wie es ausgeht.
Es stehen ja jetzt schon relativ zügig Koalitionsverhandlungen an zwischen der CDU und der SPD. Was damit ja quasi feststeht, wenn es denn zu einer Koalition zwischen den beiden Parteien kommt, ist, dass der Posten der Kulturstaatsministerin wieder wechselt, vielleicht ja auch in Richtung SPD fällt. Ahnst du, dass es dann wieder Diskussionen um deine Person gibt?
Ach, also momentan geht es gar nicht um Posten, ehrlicherweise. Und es geht momentan noch nicht mal darum, ob wir überhaupt bei Koalitionsverhandlungen ankommen, sondern die müssen jetzt erstmal sondieren. Ich habe vor ein paar Tagen ein Foto gesehen, wo mich 6 Männer von CDU, CSU angeguckt haben an einem Tisch, die gesagt haben, sie sind jetzt das Verhandlungsteam der Union. Die SPD wird sicherlich auch ein paar Leute reinschicken. Ich bin mir sicher, es wird von unserer Seite aus bunter und vielleicht auch ein bisschen näher an der Wirklichkeit unserer Gesellschaft aussehen, wer da so verhandelt. Und da müssen die jetzt erstmal gucken, gibt es überhaupt genug Gemeinsamkeiten? In den letzten Wochen war Friedrich Merz teilweise so unterwegs, dass man sich fragen konnte, will der eigentlich tatsächlich mit anderen zusammenarbeiten oder will er es nicht? Ich glaube, da hat die Union schon einen Weg zurückzulegen noch, bis man wieder miteinander vertrauensvoll reden kann. Und dann irgendwann geht es um Inhalte und dann ganz am Ende geht es um die Frage, wer kriegt welches Amt, und dann geht es darum, wer bekleidet welches Amt. all denjenigen, die da jetzt anfangen, wild rumzuspekulieren, sage ich, ich habe vor 3, 3,5 Jahren, als Olaf Scholz mich gefragt hat, willst du das machen, gesagt, ich mache dieses BKM, so wie es aufgestellt ist, also Beauftragte für Kultur und Medien im Kanzleramt, als parlamentarische Staatssekretärsposten, das mache ich nicht. Wenn ich meinem Freund Olaf Scholz damals gesagt habe, das mache ich nicht, fehlt mir gerade ein bisschen die Fantasie, wie man auf die Idee kommen kann, dass ich Friedrich Merz sagen würde, ja klar, mache ich das. Also ich habe hier in Hamburg eine ganze Menge vor.
Du sagst, Freund Olaf Scholz, braucht er jetzt seinen Beistand und Mitleid oder hältst du dich zurück? Schreibt man da erstmal eine lange SMS und sagt, lass mal Bier trinken gehen oder wie funktioniert sowas?
Manchmal sind Freundschaften ja auch davon abhängig, dass man nicht öffentlich verhandelt, wie man da miteinander kommuniziert. Aber das halte ich in dem Fall auch so. Ich glaube, Beistand in dem Sinne braucht er nicht, weil er schon jemand ist, der so leicht nicht aus der Kurve zu tragen ist. Aber wir werden sicherlich demnächst mal ausführlich sprechen.
Ja, ich kann mir vorstellen, wenn du an so einer exponierten Situation bist wie Olaf Scholz, kriegst du viele SMSen. Friedrich Merz hat ja sogar die SMS von Angela Merkel offensichtlich überlesen, die ihm dann zum Wahlsieg gratuliert hat. Dann könnte ja vielleicht auch von Carsten Broster mal eine SMS untergehen. Das wäre so mein Gedanke, dass ich mich vielleicht erst eine Woche später melde.
Also überlesen hat er nichts. Ja, nee, ich weiß schon, wie wir uns kriegen. Und wir haben uns auch schon gekriegt. Alles gut.
Ach, herrlich. So, wir kommen mal weg von der Wahl in Berlin. Ich würde gern wissen, wie sieht denn dein Wahltag aus? Und hast du selber irgendwelche Rituale? Ich sag mal so, ich trage ja gerne eher Trainingsjacken und Pullover, aber zur Wahl gehend, habe ich auch letzten Sonntag gemacht, werde ich diesen Sonntag machen, ziehe ich mir schon ein Hemd an. Das ist ja bei dir total normal. Gibt's trotzdem irgendwas Besonderes, was du machst, wenn du zum Wahllokal gehst?
Ehrlicherweise nicht wirklich. Also ich habe schon alles hin zwischen, ich mache es als erstes am Morgen, bis ich witsch 5 Minuten vor Schluss noch rein und erwische es noch. Ich habe vom Trainingsanzug bis zum Anzug mit Krawatte schon alles angehabt im Wahllokal. Ich war schon mal selber Wahlhelfer und also alles schon hinter mir. Und ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich gehe davon aus, wir werden gemütlich frühstücken, dann laufen wir da irgendwann rüber. Ich gehe davon aus, ich werde es jetzt am Wochenende erstmal eher am Vormittag machen, weil wir uns dann ja Nachmittag auch schon im Kurt-Schumacher-Haus treffen und dann geht es hinterher zur Wahlparty, zwischendurch noch ein bisschen kommentieren dessen, was dann dabei rauskommt. Aber ehrlicherweise sind Wahlsonntage immer so ganz entspannte Tage, weil man nicht so richtig viel anderes macht. Und man weiß, irgendwann gehe ich da hin. Und irgendwie merkwürdig ist es ja schon, dass es, obwohl es ja so eine Selbstverständlichkeit ist, sich irgendwie immer noch besonders anfühlt. Aber dafür muss ich ehrlicherweise nichts Besonderes anziehen. Ich bin eher mehr casual angezogen, als ich das bin, wenn ich hier als Senator im Büro sitze.
Ja. Ist das ein bisschen auch angstgetrieben oder ein bisschen wie der Weg zur Schlachtbank, weil die SPD auf Bundesebene eingebrochen ist? Hier in Hamburg seid ihr doch sehr stabil, aber trotzdem gibt's da auch viele Ungewissheiten. Ich sag mal so, wie die Linke sich gerade engagiert und auch entwickelt, die Ergebnisse, könnte es ja auch sein, dass der ein oder andere da noch rüberhüpft.
Ach, ganz ehrlich, ich bin ehrlicherweise sehr, entspannt wäre zu viel, aber gelassen, was den Tag angeht. Ich bin mir sicher, wir haben als Senat eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Ich weiß, dass wir eine ganze Menge Pläne haben, was wir so noch vorhaben miteinander mit der Stadt. Ich habe ganz viel, was ich in der Kulturpolitik sagen, glaube ich, gemeinsam mit denjenigen, die hier unterwegs sind, auf dem Platz schon geschafft habe. Aber wir sind auf dem Weg und wollen weitermachen. Und ich glaube, dass Bürgerinnen und Bürger sich damit auseinandersetzen und wenn sie sich auseinandersetzen mit den Angeboten, schon zu dem Ergebnis kommen, ach, die haben das eigentlich ganz ordentlich gemacht, wäre ganz gut, wenn das so weitergeht. Und hoffe auch ein bisschen darauf, dass das der Effekt ist. Insofern nervös bin ich da nicht. Die Metaphern, die du verwendet hast, wären mir sowieso fern, aber in dem Fall nochmal gleich ganz besonders. Ich glaube, das wird am Sonntag gut ausgehen, aber es geht natürlich auch nur dann gut aus und das muss man wissen, wenn alle hingehen und sagen, ich will auch mein Recht zur Wahl zu gehen in Anspruch nehmen und will auch mitbestimmen, wie es wird, denn jeder muss wissen, der sich am Sonntag vielleicht überlegt, ach, mache ich mal was anderes, ist ja nicht so schlimm, dass man sozusagen reinlaufen kann in eine Situation, wo dann die anderen Vereine bestimmen, wie es ausgeht. Insofern hoffe ich schon sehr, dass wir die hohe Wahlbeteiligung, die wir bei der Bundestagswahl gesehen haben, auch hier nochmal für Hamburg sehen werden. Dann ist mir überhaupt nicht bange.
Ich habe mal gehört, dass auf Bundesebene, das hat mir jemand vertraut, aus dem einen Kanzlervertrauter gesagt, dass es so gegen 3:30 schon die ersten Zahlen gibt. Wie ist das auf Hamburg-Ebene? Wann weißt du, was die Stunde geschlagen hat, um wieder eine Metapher zu verwenden?
Das hängt ein bisschen davon ab tatsächlich. Also auf Bundesebene war es normalerweise so, dass man 3:30 das erste Mal Zahlen von den Instituten so unter der Hand bekommt. 5 Uhr gegen 5 Uhr legen die dann die Prognose fest. Das war dieses Mal aber zum Beispiel noch länger nicht so klar am Sonntag, weil sie natürlich auch mit den beiden Parteien, die so lange um die 5%-Hürde rumgehüpft sind, sich relativ lange nicht festgelegt haben. Und bei Hamburg ist immer so ein bisschen, wo ich es nicht genau weiß, weil die nicht so viele und so lang belastbare realistische Zahlen haben, weil in der Regel ja so ein Sample für eine Landtagswahl nicht regelmäßig erhoben wird und Hamburg einfach vergleichsweise wenig Anteil an den Bundesumfragen hat, die jetzt anderswo haben. Also für NRW kommt man schneller auf Daten, weil man einfach ein größeren Anteil auch bei jeder bundesweiten Anfrage dabei hat. Insofern muss man mal gucken, wann man was bekommt. Ehrlicherweise gehöre ich jetzt auch nicht zu denen, die besonders scharf dahinterher sind. Ob man es jetzt um 16 Uhr weiß oder um 18 Uhr, ist ehrlicherweise ja auch nur sozusagen so ein Scheinvorsprung. Ich gehe davon aus, wenn wir uns vorher im Kurt-Schumacher-Haus treffen, werden wir die ersten Trends da haben und werden ungefähr wissen, wo die Reise hingeht. Aber man guckt um 18 Uhr schon immer noch mal auf den Schirm drauf, weil ich auch schon Wahlabende im Bund erlebt habe, wo wir vorher Zahlen hatten. Und auf dem letzten Meter ist noch mal was gedreht worden von dem Institut und dann ging die mit einer anderen Prognose raus. Insofern, vorbei ist dann, wenn die letzte Stimme gezählt ist. Und das wissen wir ja, dauert in Hamburg sogar bis Montag Minimum, wenn nicht Dienstag, weil wir ja doch 10 Stimmen haben und das alles komplizierter ist als eine Bundestagswahl.
Kommen wir mal weg von den quälerischen Wahlthemen und zum absoluten Höhepunkt für viele in dieser Woche. Die Kernzeit des Karnevals hat begonnen. Wie hast du sie denn als gebürtiger Gelsenkirchener eingeläutet gestern am Donnerstag? Immerhin gibt es ja 9 Karnevalsvereine in Gelsenkirchen, habe ich nachgeschaut.
Ja, es gibt einige und ich habe die auch alle hinter mir gelassen. Ich glaube, ich habe sie alle besucht in der Zeit, in der ich dort als Lokaljournalist gearbeitet habe für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Und ich kann mal so sagen, es gehörte jetzt nicht zu meinen liebsten Terminen bei Prunksitzungen dabei zu sein. Und es gehörte noch weniger zu meinen Freuden, am nächsten Tag zu versuchen, aus der Prunksitzung einen vernünftigen Text zu machen. Ich wäre meine Karriere als Journalist jäh beendet gewesen, weil es mit einer der ersten Termine war, dass ich zu einer Prunksitzung ging. Ich habe eigentlich Kulturjournalismus damals gemacht und schrieb dann eine, ich sag mal so, halbe Rezension dieser Karnevalsveranstaltung. Das kam bei den Teilnehmenden nicht so gut an. Es hagelte auch ein paar Abmeldungen und Abbestellungen des Abos. Und mir wurde sehr deutlich vermittelt, dass wenn ich nochmal dieses Genre wählen würde in der Berichterstattung, das dann auch vorbei wäre mit meinem Dasein als freier Mitarbeiter. Also Karneval geht mir ehrlicherweise persönlich ziemlich an allen Bedürfnissen vorbei. Insofern freue ich mich, dass man ihn in Hamburg gut ignorieren kann.
Sehr schön. Wir kommen zur Presseschau. Wir wollen mal schauen, was so in den letzten Tagen noch so in der Zeitung stand. Man kann ja fast davon ausgehen, dass nur Wahl in der Zeitung stand. Nein, wir haben noch ein paar Überschriften gefunden. Die Mopo beispielsweise informiert Warnstreiks in Hamburg auch am Donnerstag. Diese Bereiche sind betroffen. Jetzt wirst du als SPD-Mensch natürlich das gut finden.
Naja, also Warnstreiks sind das Recht von Gewerkschaften. Es ist jetzt nicht gut, wenn Senatoren irgendwie als Staatsvertreter hier in die Tarifautonomie eingreifen. Ob das an der Stelle zu dem Zeitpunkt so notwendig ist, müssen die Gewerkschaftskollegen einschätzen. Und das wird sicherlich die ein oder andere, sagen, Unannehmlichkeit für Bürgerinnen und Bürger mitbringen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, am Ende des Tages wird man auch hier wieder, wie immer bei diesen Vereinbarungen, zu guten Ergebnissen kommen, die dann einen guten Interessensausgleich zwischen dem bringen, was die öffentliche Hand in dem Fall und dem, was die sozusagen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes jeweils erwarten. Aber einfach wird das momentan nicht. Da muss man sich nichts vormachen. Die städtischen und die öffentlichen Haushalte sind nicht voll. Gleichzeitig steigen die Lebenshaltungskosten. Das ist keine einfache Aufgabe.
Was einfach ist, ist Hinz und Kunst jetzt zu erwerben. Das gibt's nämlich jetzt auch bargeldlos. Mit Vorteil für die Verkäufer, berichtet das Hamburger Abendblatt. Wie viel Bargeld hast du denn immer so bei dir? Also ich habe mindestens immer 50 Euro bei mir. Ich bin immer noch so an ganz vielen Stellen so ein Bargeldtyp und kriege fast Angstzustände, wenn es weniger im Portemonnaie wird.
Ja, das ändert sich bei mir. Das war lange auch so. Es gibt aber schon durchaus die Momente, wo ich jetzt auch nur noch mit Karte unterwegs bin, weil es ja doch mittlerweile so ist, dass man endlich auch mit der Karte zahlen kann. Und ich finde es super, dass Hinz und Kunst das macht, weil dieser Moment, ich würde gerne, aber ich habe jetzt eben vielleicht auch nur den Fuffi und irgendwie ist das jetzt komisch und ich habe eben nicht den Fünfer, mit dem man die Hinz und Kunst erwerben kann. Da jetzt einfach das mit der Karte zu machen, finde ich super, weil dieses Argument, ich habe gerade kein Kleingeld dabei, wegfällt und das hoffentlich für die Verkäufer genau den Vorteil bringt. Das zeigt einfach, Hinz und Kunst versucht immer wieder neu zu denken und zu überlegen, wie kann das noch besser werden, finde ich eine sensationelle Nachricht.
Eine weitere Nachricht ist Krypto bis Steuererklärung. Hamburg Schüler kriegen jetzt Finanzunterricht, schreibt die Mopo. Kannst du gut mit Geld umgehen oder hältst du es so wie der noch Bundeskanzler, der mir mal im Gespräch gesagt hat, dass er sein Geld alles auf dem Konto hat und eben keine Aktien oder ähnliches?
Also Aktien habe ich auch nicht und ich wüsste auch nicht, ob das irgendwie, also ich merke, mir fehlt die Leidenschaft, mich damit mehr als nötig zu befassen. Deswegen bin ich als Kultursenator vielleicht auch ganz gut aufgehoben bei denjenigen, die Geld ausgeben und sagen, dann passiert damit wenigstens was Sinnvolles. Geld zu haben alleine ist irgendwie nichts, was mich jetzt so richtig selig macht. Ich finde es aber richtig, dass man sagen, das Wissen darum vermittelt, weil es ja schon eine Aufgabe ist, das zu verstehen. Und vielleicht verstehen dann wenigstens andere. Also ich weiß an meiner eigenen Schulzeit, musste ich, glaube ich, mit der Sparkasse Gelsenkirchen, damals gab es auch so ein Aktienplanspiel und sowas. Und ich glaube, ich habe es tatsächlich geschafft. Bin der Hälfte der Zeit, war ich zuerst zu mutig, dann habe ich die Hälfte des Geldes verloren. Danach habe ich die zweite Hälfte, die nur übrig blieb, in irgendetwas angelegt, wo zumindest klar war, ich verliere nichts mehr, aber ich gewinne auch nie wieder was. Also ich würde nicht auf Carsten Broster als Anlageberater setzen, was die privaten Vermögen angeht. Wenn jemand wissen will, wie man das Geld gut in sozusagen sinnstiftende künstlerische Projekte oder sowas übersetzt, da bin ich jederzeit dabei zu helfen, sei es beim Tipp, sozusagen in welche Vinylscheibe man es investiert oder sozusagen welche Kulturinstitutionen man der Stadt schenken darf. Da hätte ich immer ein paar Ideen.
Ich ahne es. Da kommen wir gleich zu. Jetzt erstmal Milliardenauftrag für Airbus, auch neuer Hoffnungsjet dabei. Asiatische Fluglinie will gut 2 Dutzend Maschinen kaufen, aber Konkurrenten wie Boeing erhalten größeren Teil der Bestellung, titelt das Hamburger Abendblatt. Ist das ein wohliges Gefühl für dich, fliegen, oder unterliegst du so ein bisschen dem Flugshaming und sagst, okay, ich versuch's mal nicht? Also ich fliege ja 2-mal im Jahr nach New York, das habe ich an dieser Stelle schon ein paar Mal gesagt, aber ansonsten innerdeutsch kommt Fliegen sowieso gar nicht mehr für mich vor. Jetzt hast du nochmal einen anderen Termindruck. Wie ist es, wenn ihr, keine Ahnung, Konferenzen habt und es geht nach München? Zug oder Flug?
Zug. Also eigentlich bin, glaube ich, schon seit Jahren innerdeutsch nicht mehr geflogen. Das Letzte, was ich gemacht habe, war ein Flug nach Israel. Und ich fliege jetzt, sagen, demnächst mal nach Paris, aber innerdeutsch garantiert nicht mehr. Also zumindest die Terminverdrückung kann sein, dass wir es nicht auf alle Zeiten ausschließen. Aber eigentlich kommt das nicht vor. Ich habe beim Fliegen, wenn es praktisch ist, mache ich es. Mich nerven Flughäfen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das Fliegen an sich macht mir nichts aus. Ich finde dieses Rumgewarte an Flughäfen eine echt anstrengende Angelegenheit. Aber zu der Überschrift jetzt, was Airbus angeht, ich glaube, es ist eine großartige Sache, die wir uns in Hamburg immer gar nicht so bewusst machen. Es gibt exakt 3 Städte auf der Welt, in denen Passagierflugzeuge gebaut werden. Das ist Seattle, Toulouse und Hamburg. Und das ist schon ehrlicherweise für den Industriestandort Hamburg eine Riesennummer, was da ist und eine Bedeutung, die wir gar nicht so richtig im städtischen Bewusstsein manchmal haben, habe ich das Gefühl. Und insofern tut es gut, solche Schlagzeilen dann auch mal zu lesen.
Die Zahl des Tages nennt das Tagesjournal. 195 € kostet eines der auf jeweils 100 Stück limitierten Bilder des Streetart-Künstlers Rebelzer, die in 2 Variationen daherkommen. Die Rebelzer-Motive Hamburg steht still und Hamburg ist bunt sind nun unter anderem im Reichshof, in der Bullerei und auch in der Haspa-Filiale am Jungfernstieg zugunsten von Mensch Hamburg zu erwerben. Jetzt weiß ich ja, musikalisch bist du hanseatisch gesehen Bernd Begemann recht verbunden, aber hast du auch Hamburger Künstlerinnen und Künstler an der Wand?
Ja, ich habe Hamburger Künstler an der Wand, und zwar bin ich ja Mitglied der Griffelkunst, was wirklich eine tolle Sache ist. Und ich habe sagen, von Thomas Baldischwiler habe ich eine ganz tolle Reihe an der Wand, der vor ein paar Jahren, sagen auch hier von schon mal mit dem Edwin Schaafpreis ausgezeichnet worden ist, ein ganz toller Hamburger Künstler. Und von dem habe ich sagen mehrere Werke, tatsächlich auch noch welche, die ich noch aufhängen muss, die noch nicht hängen, aber andere hängen auch schon. Und ich habe woanders von, da kreuzen sich dann wieder Musik und sagen Kunst miteinander. Hier Christoph Jessen von Mischa Records fotografiert ja auch in seiner Freizeit, und zwar extrem vergrößerte Aufnahmen von, sagen, in dem Fall verrosteten Lackoberflächen auf Fässern und Containern. Und da habe ich sozusagen von ihm auch ein paar Bilder an der Wand hängen, die ich auch ganz großartig finde.
So, und dann hast du selbst auch diese Woche für Schlagzeilen gesorgt. Das kann man alles gestern und heute nachlesen. Denn laut einer Machbarkeitsstudie kann das Haus der digitalen Welt am Gerhard-Hauptmann-Platz realisiert werden. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Also ich habe mitbekommen, da kommt unter anderem Bücherhalle rein und auch Volkshochschule. Das bringe ich jetzt erstmal nicht mit digital so richtig in Verbindung. Klär mich mal auf.
Dann empfehle ich erstmal einen Besuch am Hühnerposten in der jetzigen Zentralbibliothek, weil da sieht man schon, wie digital so Büchereien mittlerweile schon längst sind. Also tatsächlich ist das etwas, was wir seit Jahren vorhaben. Wenn man nach Helsinki guckt, das Odi sich anguckt, wenn man Doc 1 anguckt, viele andere große Orte in Europa gibt es schon, die so entwickelt worden sind. Letztlich so ein öffentlicher Informations- und Kommunikations- und Begegnungsraum mit Wissensangeboten, mit sagen hoher Aufenthaltsqualität und mit all dem auch technisch, was in so einer Gesellschaft los ist, wie wir heute miteinander sprechen, wie wir uns verständigen, wie wir uns informieren. und ein Ort, der immer wieder auch neu erfunden werden kann von denen, die da reingehen. Also beim Odi in Helsinki, was immer so ein bisschen das Beispiel dafür ist, da steht dann in einem Raum stehen eine Batterie von 3D-Druckern, an denen ich selber was ausprobieren kann. In einem anderen Raum stehen aber auch Nähmaschinen, wo sozusagen Menschen sich treffen und sagen, wir handarbeiten zusammen. Ich finde die Rechner, die ich da habe, ich finde die Schulungsangebote, in denen mir erklärt wird, was eigentlich ChatGPT und wie funktioniert künstliche Intelligenz. Und all solche Infos, die ich ja nicht mehr bekomme, wenn ich nicht mehr zur Schule gehe oder wenn ich nicht mehr irgendwo anders eingebracht bin, aber in so einer digitalen Gegenwart unterwegs bin, in der alle 2-3 Jahre irgendwas Neues erfunden wird und keiner begreift, was ist das eigentlich. Und ich hoffe am Ende, das wird sowas wie, ich habe mal gesagt, wie so ein großes Wohnzimmer mitten in der Stadt, wo man einfach hingehen kann und man trifft Leute, kann denen Fragen stellen, kann sich informieren und geht schlauer wieder raus und hat eine gute Zeit gehabt.
Ich finde das eine total fantastische Idee und ich hoffe, dass es nicht wieder irgendjemanden gibt, der sagt, nee, das ist aber irgendwie auch doof. Die Sorge muss man ja immer haben, wenn man als Politiker mal Ideen entwickelt oder als Behörde, dass dann sofort alle möglichen um die Ecke kommen. Das hast du zuletzt erlebt bei der neuen Oper, bei der möglichen. Ich glaube, vor allen Dingen haben die Leute ein Problem mit demjenigen, der uns die Oper schenkt. Das kann ich sogar fast nachvollziehen. Aber wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Wie ist der Lauf der Dinge vor allen Dingen?
Na, der Lauf der Dinge ist, dass wir einen Vertrag ausgehandelt haben mit der Stiftung von Herrn Kühne darüber, wie die Modalitäten für die Schenkung einer solchen Oper sind. Die haben wir ja auch öffentlich vorgestellt und das ist, glaube ich, wirklich, wenn man das mal bis zum Ende denkt, eine großartige Chance für die Stadt, weil die Alternative ja nicht wäre, zu sagen, ja, dann nehmen wir das Geschenk halt nicht an und geben auch nicht den Hamburger Anteil von 150 Millionen Euro für Gründung und sozusagen Flutschutz auf diesem Grundstück und dann sagen, sparen wir das Geld und machen was anderes, sondern die Alternative wäre, wir stecken ein Vielfaches davon in die Sanierung der bestehenden Oper. So, das darf man immer nicht übersehen. Oder wir entscheiden uns ganz dagegen, an der Oper was zu machen, an der bestehenden. Dann machen wir sie aber mal kurz oder lang zu, weil wer mal da hinter der Kulisse ist, sieht schon, dass die Technik mittlerweile nicht mehr ajour ist. Die Techniker berichten, dass sie mittlerweile bei eBay Ersatzteile kaufen müssen, mittlerweile manchmal sogar bei eBay 2 Ersatzteile kaufen müssen, aus denen sie dann das Ersatzteil, das sie einbauen können, wieder zusammenbauen müssen, weil manche Sachen schon so alt sind, dass es längst nichts mehr dafür gibt, mit dem ich das aufhalten kann. Das ist eine riesige Maschine. Insofern ist das eine große Chance. Aber das ist natürlich jetzt ein Vorschlag, den wir als Senat mit dem Vertrag gemacht haben. Und jetzt geht's ganz normal in die Beratung der Bürgerschaft. Der Senat hat schon einmal zugestimmt, aber die Bürgerschaft muss noch zustimmen. Das wird in der nächsten Legislaturperiode passieren, hoffentlich. Da werden wir all die Ausschusssitzungen, Parlamentsdebatten haben. Wir werden sicherlich öffentlich eine ganze Menge darüber sprechen. Und ich hoffe sehr, dass alle am Ende sagen, ja, das ist eine gute Idee, weil wir dann ganz viel Geld auch übrig haben, das wir als Stadt verwenden können für all die Dinge, die jetzt ja in den letzten Wochen immer gekommen sind mit, warum gebt ihr das Geld nicht aus für? Und ich würde sagen, ja, wartet doch mal ab. Wir sparen als Stadt eine ganze Menge Geld, das wir sonst für eine Oper ausgeben müssten. Und das Geld ist natürlich frei, um damit auch soziale oder andere kulturelle Angebote zu machen. Auch sowas wie ein Haus der digitalen Welt geht natürlich nur, weil ich dafür die Mittel habe, weil ich nicht so viel Geld wie beispielsweise in Köln oder Stuttgart oder anderswo in eine Opernsanierung stecken muss und trotzdem ein großartiges Opernhaus neu werde entwickeln können. Ich glaube, die Idee wird an Zustimmung gewinnen in nächster Zeit. Aber es ist ein Gespräch, das wir miteinander führen müssen und das wir auch führen werden. Und jetzt kommt eine theaterfachliche Planung. Das heißt, jetzt wird geguckt, welche Räume müssen denn eigentlich in so einem Opernhaus entstehen. Wenn die auf dem Tisch liegt, dann kommt ein Architektenwettbewerb, wo man dann guckt, welche Entwürfe sind denn da? Wie sieht man diese Hüftspitze auch so gestaltet aus, dass da der öffentliche Park und das begrünte Haus entstehen kann, dass wir dafür einen Ort für alle auch haben wollen? Und dann hat hoffentlich irgendwann in der Parallel auch die Politik zugestimmt, die Bürgerschaft zugestimmt und dann geht's in die Umsetzung. Und dann sind wir hoffentlich in der ersten Hälfte der 30er Jahre fertig. Das nimmt jetzt seinen normalen Lauf. Es sei denn, die Stadt sagt, nee, wollen wir nicht. Dann kommt in ein paar Jahren der Kultursenator um die Ecke und sagt, und hier ist jetzt der Sanierungsfahrplan für das alte Opernhaus mit deutlich anderen und viel höheren Zahlen. Und da dürfte die Stadt dann aber nicht mehr sagen, nee, wollen wir nicht. Weil das würde dann bedeuten, dass wir nach 350 Jahren Operntradition die Hamburgische Staatsoper schließen. Und so weit reicht meine Fantasie ehrlicherweise nicht. Ich glaube, wir werden uns noch alle verlieben in die Idee, da ein buntes, grünes, niedrigschwelliges, für alle offenes Opernhaus auf der Barkenhüftspitze zu errichten.
Und wie groß ist für dich persönlich die Gewissheit, dass du quasi das Band durchschneidest in einem neuen Opernhaus? Ist das ein Ziel oder denkst du gar nicht so weit?
So weit kann man gar nicht denken. Das wird ja nicht in der nächsten Legislaturperiode sein. Und was Wählerinnen und Wähler auf dem Weg dahin so alles mit einem anstellen, was das Leben mit einem anstellt. Man muss in der Politik, glaube ich, immer damit arbeiten, dass man jeden Tag alles gibt, so tun, als ob man das, was man macht, auf ewig weitermacht. Ich glaube, es hilft überhaupt nichts, in diesen Legislaturperioden zu denken nach dem Muster, es hat nur einen Wert, wenn es bis zur nächsten Wahl fertig wird. Das geht in den seltensten Fällen. Und man muss aber immer auch wissen, dass man den Schreibtisch, an dem man sitzt, morgen an jemand anders übergeben kann, der dann unter Umständen mit diesem Schreibtisch weiterarbeitet und auch Entscheidungen anders trifft. Das gehört zur Demokratie dazu. Ich freue mich einfach zu sehen, wie Dinge gelingen. Und ich habe auch diejenigen bei der Elbphilharmonie und bei anderen Projekten, die das Ding mal aufs Gleis gesetzt haben, getroffen bei der Eröffnung, die auch ganz selig waren, dass es jetzt fertig war, obwohl sie nicht mehr selber eröffnen konnten. Ich glaube, sowas gehört dann auch dazu. Die waren vielleicht nicht selig über den Prozess dazwischen. Und andere waren auch nicht selig über den Prozess, der dazwischen organisiert worden ist. Das kann man besser machen. Aber was anzustoßen und andere sagen dann, das finde ich vernünftig, das mache ich weiter, kann genauso befriedigend sein, wie am Ende so ein Band zu durchschneiden. Diese Termine, wo Politiker mit einer Schere stehen und ein Band durchschneiden, gehören jetzt ohnehin nicht zu dem, was ich am erfüllendsten finde an meinem Job.
Dann kannst du mal sagen, was du erfüllend findest oder nicht so erfüllend. Wir sind nämlich bei unserer Rubrik
Nice oder Scheiß.
Was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich? Was hast du dir überlegt?
Ja, Gottes Willen. Ich bin bei Nice, weil ich mich bedanken möchte bei all denjenigen, die in den letzten Wochen aufgestanden sind für die Demokratie bei uns in der Stadt. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug machen und das in der Situation, wo immer mehr Leute auch anfangen, in Frage zu stellen, ob das eigentlich nötig ist, würde ich sagen, ja, das ist nötig. Und es ist immer wieder nötig, dass diejenigen, die wie jetzt dann noch am Wochenende, sagen am Samstag vor der Bundestagswahl zu 40.000 auf der Straße waren und nochmal gesagt haben, hey Leute, es ist wichtig, dass wir unsere Demokratie als Demokratie weiter verteidigen. Insofern macht es auch einen Unterschied, ob man wählen geht und wen man dann wählt. Ich finde, das sind wichtige Signale und ich hoffe sehr, dass diejenigen, denen unsere Demokratie am Herzen liegen, dass die erstens in der Mehrheit sind, dass die zweitens immer lauter sind und dass sie drittens auch in der Lage sind, das zu zeigen. Und in so einer Gesellschaft zu leben, in der viele Menschen diese Verantwortung noch in sich spüren und sagen, dafür gehe ich raus, das ist schon sehr nice. Und ich hoffe, diese Gesellschaft bleibt so nice.
Am Sonntag gehen hoffentlich auch alle raus, die keine Briefwahl gemacht haben und entsprechend, ob jetzt im Jogger wie der Kultursenator oder ich im gestärkten Hemd, ist dann völlig egal. Wichtig ist nur demokratisch wählen und überhaupt wählen. In diesem Sinne, lieber Carsten, großer Spaß wie immer. Ich habe gar nicht so viele Fremdwörter nachzuschlagen diesmal. Wünsche dir alles, alles Gute und ich hoffe nicht, dass zu viel Alkohol strömen muss, um sich zu trösten, sondern vor allen Dingen vor lauter Glückseligkeit über ein gutes Ergebnis des SPD-Senats. In diesem Sinne, Ahoi.
Ahoi.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.